Fremd vertraut, der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fremd vertraut. Ich bin Jürgen Klusmann, diesmal ist mein Gast Professor Dr. Fritz B. Simon und wir sprechen über sein Essay Die kommenden Diktaturen. Hallo.
Hallo.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Von der Ausbildung sind Sie Mediziner und Soziologe und haben sowohl als Arzt und auch als Psychiater gearbeitet und waren Begründer der Internationalen Gesellschaft für systemische Therapie. Im Jahr des Mauerfalls 1989 gehörten Sie zu den 10 Gründern des renommierten Karl-Auer-Verlages in Heidelberg und Sie waren außerdem an der Gründung und am Aufbau des Heidelberger Instituts für systemische Forschung, Therapie und Beratung beteiligt. Von 1999 bis 2004 waren Sie Professor für Führung und Organisation am Wittener Institut für Familienunternehmen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Witten-Herdecke. Seit 2004 sind Sie dort weiterhin als außerplanmäßiger Professor assoziiert. Sie haben jetzt ein Essay vorgelegt, das heißt Die kommenden Diktaturen, ein Worst-Case-Szenario, und das ist der Grund, warum wir miteinander sprechen. In diesem Szenario beschreiben Sie eine Art Apokalypse, in dem die Demokratien bis zum Ende des 21. Jahrhunderts neuen Diktaturen weichen werden. Können Sie für unsere Hörer und Hörerinnen kurz zusammenfassen, worauf sich Ihr Szenario stützt?
Also es gäbe wahrscheinlich verschiedene Szenarien, die man entwickeln könnte, die alle in eine Diktatur führen. Und ich habe jetzt aber nur einen Punkt herausgepickt, nämlich den Klimawandel. Weil der Klimawandel ja weltweit wirksam ist und nicht irgendwie lokal oder regional begrenzt. Also wenn man die Daten der Wissenschaftler nimmt, die uns vorhersagen, dass die Erderwärmung in absehbarer Zeit eben nicht nur 1,5 Grad beträgt, sondern 3,5 Grad. Das ist etwas, was die Versicherungsgesellschaften jetzt im Moment als gegeben annehmen und die diskutieren nur noch, ob man das versichern kann. Dann ändert sich ja sehr, sehr viel in unserer Welt. Das heißt, es werden Migrationsströme kommen und so weiter und die Lebensbedingungen für alle werden sich verändern. Das Problem ist, man könnte das ja noch verhindern. Das ist aber politisch im Moment, wie man sieht, man braucht nur die Tagesschau sich anzuschauen oder irgendwelche sozialen Medien zu studieren, politisch offenbar nicht durchsetzbar, etwas zu tun gegen diesen Klimawandel. Weil es ist unbequem, man müsste Lebensbedingungen verändern, man müsste womöglich verzichten, zumindest in den Nordländern, im Süden zum Beispiel in afrikanischen Sahelländern kann man nicht zumuten, jetzt irgendwas zu verändern, weil die sind noch so weit weg von unserer Entwicklung und tragen auch zum Klimawandel eigentlich nichts bei. Also es käme wirklich auf die westlichen Demokratien an, etwas zu verändern. Aber diese westlichen Demokratien als politische Systeme sind halt in ihrer Handlungsfähigkeit begrenzt dadurch, dass Politiker alle 4 Jahre, manchmal auch alle 5 Jahre gewählt werden müssen oder wollen. Und das heißt, jemand, der unpopuläre Maßnahmen vorschlägt, hat einfach schlechte Karten, wiedergewählt zu werden. Deswegen, man sieht es ja vor einigen Jahren, da gab es noch Fridays for Future und man hat geklatscht, wenn irgendjemand was machte. Aber inzwischen kann man mit Plänen, die Erderwärmung einzudämmen, einfach keinen Blumentopf mehr gewinnen in der Politik. Das heißt also, man setzt als Politiker darauf, dass alle das vergessen. Es gab neulich einen Film in Netflix, glaube ich, Don't Look Up. Da wurde ein Szenario beschrieben, wo ein Komet, irgendein Himmelskörper, auf die Erde zufliegt und was war abzusehen, der wird die Erde treffen und alle vernichten. Und die Lösung war, man ignoriert es. Und das ist ein bisschen auch jetzt die Situation. Das heißt, in meinem Worst-Case-Szenario gehe ich davon aus, das ist ein Worst-Case-Szenario, was ich jetzt wirklich nur auf den Umgang mit dem Klimawandel betrifft. Man könnte genauso gut Worst-Case-Szenarien über den Umgang mit den sozialen Medien und Trump und Musk und all diesen Menschen entwickeln. Aber bleiben wir beim Klimawandel. Das heißt, wenn das ignoriert wird, wenn man so tut, als ob man einfach so weiterleben könnte wie in den 80er, 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, ja, dann wird dieser Klimawandel weitergehen. Das heißt, jetzt ist es schon zu sehen, als alle, die irgendetwas verändern wollen, die da rangehen und sagen, wir müssen irgendwie, wir können nicht so weiterleben wie bisher, werden abgestraft in der Politik. Ja, man sieht, in Österreich wird jetzt Herr Kickl an die Macht kommen und die AfD hat wunderbare Zahlen bei uns und die verkaufen ja eigentlich nur eine Illusion, nämlich, dass man nichts ändern müsste im Leben oder dass man zurück könnte in eine Vergangenheit, die damals so wahnsinnig schön war, wunderbar, angeblich, ja, was natürlich auch nicht stimmt, wenn man es miterlebt hat. Das heißt, es wird nichts passieren.
Es ist ja eigentlich aber doch so, dass Sie haben jetzt immer nur auf den Klimawandel sich bezogen und gleichzeitig aber auch gesagt, jetzt macht sich gerade die Rechte stark in Europa oder in den Demokratien. Das hat ja auch noch andere Gründe außer dem Klimawandel. Also der Klimawandel mag ja ein großes Naturkatastrophenszenario sein, das tatsächlich dazu führt, dass ganz viele schlimme Dinge passieren, die dazu führen, dass die Demokratie vielleicht auch nicht mehr in der Lage ist, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Hat angefangen, aber passiert sukzessive in den nächsten Jahren. Und was wir jetzt ja erleben, ist ja noch eine Aushöhlung der Demokratie, insbesondere auch durch die Auseinandersetzung mit Russland und mit Fragen der Migration. Also warum haben Sie da nicht diese Punkte als Ausgangspunkt gesehen?
Hätte ich auch nehmen können, aber die scheinen mir wirklich nur von regionalem Interesse. Wenn Sie sehen, dass die ganzen Länder der Dritten Welt sich überhaupt nicht um die Ukraine kümmern oder bestenfalls sich raushalten, ja, manche ja sogar Russland unterstützen, ja, und die Migration hat sicher auch was mit dem Klimawandel zu tun, weil immer größere Teile der Erde, nehmen Sie Afrika, unbewohnbar werden oder zumindest sich nicht wirtschaftlich erhalten können. Man kann das sicher andere Punkte genauso hervorheben. Mir scheint nur der Klimawandel der global am relevantesten Faktor zu sein. Und wenn Sie sehen, wie zum Beispiel im Moment in Bayern der Wahlkampf gemacht wird, wenn Sie Herrn Söder hören, dann sind die Grünen, die ja immer noch eigentlich die Partei sind, die am ehesten als Programm haben, etwas gegen den Klimawandel zu tun, der Erzfeind, der Belzebub, der ausgetrieben wird. Linksgrün versifft wird sozusagen zur Geheimformel, die ja mal von einem AfD-Vorsitzenden geschaffen wurde. Ja, das heißt, es wird zur ideologischen Frage, nicht mehr zur technischen, wie man es macht. Ja, das heißt, damit kann man offenbar Wahlen gewinnen. Und ich denke schon, dass der Aufschwung der Rechten zumindest bei uns oder auch in Österreich etwas damit zu tun hat, dass man eben keine Zumutung haben will. Und derjenige, der einem verspricht, dass man nichts ändern muss im Leben, der macht damit seinen Reibach. Ja? Also der gewinnt damit Wahlen.
Ja, das ist dann der Popul.
Aber der Klimawandel geht natürlich trotzdem weiter.
Ja, das stimmt. Ja,
auch wenn man so tut, als ob es nicht passieren würde. Ja, und das ist jetzt der Punkt, wo ich zu den Diktaturen komme oder Diktatoren komme. Weil wenn es dann wirklich so ist, dass uns das Wasser bis zum Halse steht, und zwar nicht metaphorisch, sondern physisch.
Sprichwörtlich.
Weil, was weiß ich, der Grönland-Eis abschmilzt, sagt man ja, dann steigt der Meeresspiegel um 7 Meter. Dann ist ja die Frage, was bleibt dann von Hamburg? Ja, dann bleibt nicht viel übrig. Und dies können nicht alle in den Harz und in die Alpen ziehen. Ja, das heißt, dann wird der Ruf nach starken Männern erfolgen. Interessanterweise immer Männer. Ja, nach starken Männern. Und dann kann man sich eben nicht mehr mit diesem Kinderkram wie demokratischen Regeln abgeben. Dann muss schnell gehandelt werden. Und das ist eine Regel, die generell ja gilt. Wenn schnell gehandelt werden muss, dann sind hierarchische Strukturen am funktionellsten. Die Feuerwehr macht keine Abstimmung, wie jetzt gelöscht werden muss. Und ich habe ja mal als Arzt gearbeitet, wie Sie gesagt haben, an einem OP-Tisch haben Sie eine ganz hierarchische Kommunikation. Tupfer, Klemme, Faden, ja, da wird aber nicht diskutiert. Da machen Sie keine Brainstorming. Was meinen Sie, Schwester Elisabeth, sollten wir diese sprudelnde Arterie jetzt abbinden oder nicht? Da werden keine Mehrheitsentscheidungen getroffen. Ja, das heißt, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo hierarchische Strukturen sich als funktionell anbieten oder sie, zumindest werden sie ohne weiteres akzeptiert, weil alle Leute sagen, jetzt muss was geschehen. Das ist ja auch der Grund, warum solche Leute wie Trump Anhänger finden, weil die Leute sagen, es muss etwas geschehen und von irgendeinem, der als Immobilienhai Tausende von Leuten betrogen hat, dem traut man halt zu, dass er auch die politische Lage irgendwie klein kriegt.
Ja, Trump ist jetzt das Stichwort. Das ist in der Tat, Sie haben ja auch geschrieben, der Ruf nach einem starken Mann ist virulent und Trump ist so einer oder scheint so einer zu sein. Er wird ja sogar so als eine Art Messias dargestellt. Die ultrakonservativen Christen in den USA sehen ihn jedenfalls so. Dazu passt ja auch, dass Sie beschreiben, dass er den Klimawandel leugnet. Die Frage ist ja bloß jetzt, wenn sich herausstellen sollte, nach diesen 4 Jahren, wenn er da also an der Macht gewesen ist, und das gilt auch für alle anderen autoritären Regime, dann könnte man ja annehmen, dass die Leute merken, dass die alle auch nur mit Wasser kochen und vielleicht eben doch keine Lösungen anbieten. Das taucht aber in Ihrem Szenario nicht auf.
Nein, ich glaube auch nicht, dass das wahrgenommen wird, weil also wenn jemand erstmal an der Macht ist, dann verfügt er ja auch über die Medien. Und die Frage ist ja, es sind ja nicht die Fakten, die letztlich entstanden, sondern die Art und Weise, wie die Fakten erklärt werden, wie sie dargestellt werden. Und Trump hat es in den 4 Jahren, in denen er im Amt war, ja doch geschafft, sich als irgendwie erfolgreich darzustellen, obwohl das natürlich ein einziges Desaster war, wenn man von außen schaut. Aber er ist wiedergewählt worden, weil man vollkommen vergessen hat, dass er während der Covid-Pandemie vorgeschlagen hat, was weiß ich, Spülmittel den Leuten zu injizieren. Also, ja, also vollkommen gaga, was er da gemacht hat. Aber es ist eine Frage der Propaganda und Kommunikation ist das, was soziale Systeme steuert. Wer über die Kommunikationsmittel verfügt, verfügt gewissermaßen über das Weltbild seiner Mitmenschen. Deswegen sind solche Leute wie Musk ja auch extrem gefährlich. Jetzt hat gestern auch noch Zuckerberg gesagt, dass sie keine Faktenchecks mehr machen. Ja, das heißt, er ist absolut auf die Trump-Linie eingeschwenkt, wo jeder jetzt einfach allen möglichen Mist als Wahrheit publizieren kann, was nicht mehr überprüft wird. Und dann werden die Bubbles eben immer größer, die Verschwörungserzählungen übernehmen und so weiter und so fort. Also ich bin da in der Hinsicht sehr skeptisch. Und natürlich hätte ich und wäre wahrscheinlich näher dran an dem, was jetzt aktuell erlebbar ist, ein Szenario entwickeln können über die Wirkung der sozialen Medien, die ich für vollkommen fatal halte und demokratiegefährdend. Also irgendwas muss man da machen, wenn man die Demokratie erhalten will. Das als Pflege der Meinungsfreiheit zu verkaufen, ja, wie das viele Leute am rechten Rand tun, das ist Irrsinn.
Sie haben ja jetzt eine ganze Reihe von zusätzlichen Faktoren beschrieben, die darauf hinweisen, dass ja nicht nur der Klimawandel ist sozusagen der äußere Rahmen, der uns eigentlich vorgegeben ist, wenn ich Sie recht verstanden habe, der einfach Fakten schafft, die dazu führen werden, dass eben die Herausforderungen immer stärker und größer werden und dass sie auch wahrscheinlich in vielen Fällen gar nicht bewältigbar mehr sind, weil diese fortschreitende Entwicklung ja dann zu eben Entwicklungen führt, die immer schlimmer werden, was jetzt die Folgewirkung von weiter höher ansteigenden Graden anbelangt. Aber Sie beschreiben ja gleichzeitig auch eben die sozialen Medien, Sie beschreiben aber auch die Gutgläubigkeit der Menschen oder das Desinteresse der Leute, sich überhaupt für Fakten zu interessieren. Wenn man das jetzt mal betrachten würde, rein hypothetisch zu einer anderen Zeit, wo, sage ich mal, faktenbasiertes Handeln noch en vogue war oder zwingend notwendig war, ja, hätte das zu einer gleichen Entwicklung dann geführt oder glauben Sie, dass das grundsätzlich ein menschliches Problem ist, einfach, dass man sich aufgrund von ja, gesteuerter Kommunikation sozusagen immer manipulieren lässt, jedenfalls zumindest der Otto-Normalverbraucher?
Ja, man lässt sich immer manipulieren. Wir alle sind ja nicht irgendwie autonom abgeschottet vom Rest der Welt. Und unser Weltbild hängt immer davon ab, wie wir an Kommunikation teilnehmen. Und seit es Massenmedien gibt, werden wir natürlich bestimmt auch durch das, was in den Massenmedien verkündet wird. Ich denke, es ist nicht zufällig, dass autoritäre, totalitäre Systeme, wie wir sie im 20. Jahrhundert erlebt haben, von Mussolini in Italien und Hitler in Deutschland, entstehen konnten, als es die Massenmedien gab, als der Rundfunk erfunden wurde. Ja, sonst konnte man halt irgendwo eine Rede halten, dann hat man ein paar hundert Leute erreicht. So erreicht man Tausende oder Hunderttausende und schafft es, gewisse Übereinstimmung, Konsens oder Pseudokonsens, bestimmte gemeinsame Gefühlslagen bei riesigen Mengen der Bevölkerung herbeizuführen, die dann auch nutzbar sind. Das sind Massenphänomene. Auch noch ein Aspekt der menschlichen Natur, um es mal jetzt mit diesem Schlagwort zu bezeichnen, ist, dass alles, was sich nicht wiederholt, wird vergessen. Also das heißt, wir haben zwar eine Flutkatastrophe im Ahrtal und wir haben Oderfluten und was weiß ich alles. Kalifornien brennt schon wieder. Aber alles, was nicht regelhaft sich wiederholt, wird vergessen. Es gibt den schönen Begriff der Flutdemenz, Hochwasserdemenz. Das heißt, selbst die Leute, die vom Hochwasser betroffen waren, vergessen es relativ schnell. Ja, man geht wieder zur Normalität über und hofft, dass sie dann so weitergeht und das als Ausnahme man streichen kann. Unser Weltbild entsteht ja dadurch, dass wir versuchen, Regeln zu verstehen. Und Regeln verstehen wir halt nur dann, wenn unser Erlebnis regelmäßig sich wiederholt. Und wenn das nicht passiert, ja, dann gehen wir davon aus, dass es eben keine Regel ist und dann brauchen wir das auch nicht ernst zu nehmen. Das heißt, wir sortieren, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und das, was nur einmal passiert, ist nicht langfristig wichtig für uns. Und deswegen ist es so schwer, damit zu argumentieren, ja, dass da irgendwas Schlimmes passieren wird. Hinzu kommt, dass wir halt, Sie kennen wahrscheinlich diese Geschichte von dem, weiß nicht, ob sie stimmt, von dem Frosch, der, wenn man ihn in heißes Wasser oder heiße Milch wirft, sofort rausspringt. Wenn man ihn aber in kalte Milch setzt und die dann langsam erhitzt, dann zerkocht er. Ja, weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber das Phänomen ist natürlich damit gut beschrieben, dass man kleine Unterschiede nicht wahrnimmt. Und wir nehmen nicht wahr, wenn das Meer jetzt im Moment der Meeresspiegel um ein paar Millimeter oder Zentimeter steigt und wenn die durchschnittliche Temperatur um ein paar Grad, um ein bisschen höher wird. 2024 war das wärmste Jahr seit Aufzeichnung der Temperaturen. Aber wer von uns hat das wahrgenommen? Wenige, ich sag mal, aber die Winter sind auch nicht mehr, was ist eigentlich mit Schneeballschlachten, die wir früher im Garten veranstalten konnten, während jetzt schon die Krokusse blühen. Das merkt man dann vielleicht, aber nur, wenn man es vergleicht. So im Alltag merkt man es nicht. Also das ist das, was es auch so schwer macht für diejenigen, die predigen, man müsse jetzt was gegen den Klimawandel tun. Wenn uns das Wasser bis zum Hals steht und dann irgendwelche autoritären Regime sind, dann wird sicherlich etwas getan.
Sie haben ja eben den Film erwähnt, Don't Look Up, von dieser Satire, wo also der Komet auf die Erde zurast und alle so tun, als ob nichts passiert. Am Anfang gibt es dann noch einen halbherzigen Versuch, den irgendwie, glaube ich, aus der Bahn zu lenken. Das klappt dann aber nicht und dann sagt man, ja, wird schon irgendwie gut gehen. Das ist ja so Ausdruck einer totalen Ignoranz einerseits, aber auch eines menschlichen Wahns, der sozusagen einfach ausblendet, was da so passiert und was Sie eben beschrieben haben, geht ja in die gleiche Richtung. Glauben Sie, dass wir als Menschen eigentlich auch nicht mehr in der Lage sind, sozusagen auf Probleme zu reagieren? Das heißt ja immer, wir sind jetzt mal im religiösen Kontext gesprochen, ja, die Krone der Schöpfung, so toll sind wir ja dann anscheinend auch nicht, dass wir nicht in der Lage sind, solche Herausforderungen anzunehmen und damit umzugehen.
Ja, ich würde das nicht als Wahn bezeichnen, sondern das ist wahrscheinlich eine Überlebensstrategie, mit der wir als Menschen ganz gut gefahren sind, weil die Zukunft ist nicht wirklich vorhersehbar. Ja, und in dem Moment, wenn wir alles, was wir jetzt als potenzielle Gefahr sehen, ernst nehmen würden oder uns den Schlaf deswegen rauben lassen würden, Ja, dann kämen wir gar nicht mehr zu irgendwas anderem, weil natürlich unendlich viele Gefahren in der Welt sind. Und vieles geht ja gut. Und wir sind viele genug, so dass die Menschheit überlebt. Aber also ich würde es nicht unbedingt als Wahn sehen, sondern als eine Überlebensstrategie, die im Durchschnitt statistisch gesehen ganz gut funktioniert. Ob das sehr rational ist, das zu leugnen, den Klimawandel, und wo man weiß, was man tun könnte, es nicht zu tun. Das ist nicht wahnhaft, das ist nur einfach blöd. Schlicht und einfach blöd. Als Psychiater habe ich diese Diagnose. Blöd. Das gibt Blödheit.
Okay, also nichts Pathologisches, sondern schlicht und ergreifend dumpf.
Nein, das ist ganz normale Blödheit. Ganz normale Blödheit,
Okay.
ja, die durchaus ja offenbar mehrheitsfähig ist.
Ja, das ist wahr. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, dass nochmal zurückzukommen auf die Diktaturen und die autoritären Strukturen, schreiben Sie in Ihrem Essay, dass möglicherweise ja auch ein Vorteil darin besteht, wenn autoritäre Strukturen dann, wenn sie einmal an der Macht sind, vielleicht auch besser in der Lage sind, Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe zu ergreifen. Und das nennen Sie Klimafaschismus. Was müssen wir darunter verstehen?
Den Begriff habe ich nicht geprägt. Ich weiß auch, irgendjemand hat ihn geprägt, aber er scheint mir ganz gut zu passen. Also wenn dieser Klimawandel nicht mehr zu übersehen ist und wenn die Notwendigkeit, Maßnahmen zu treffen, ja auch nicht mehr zu leugnen ist, dann kann ja so ein autoritäres Regime sehr funktionell sein. Das Problem bislang ist ja auch, und das ist auch meist ein Argument gegen Maßnahmen gegen den Klimawandel, ist, dass man lokal oder national relativ wenig machen kann. Die Erderwärmung stoppt nicht an Landesgrenzen. Wenn nun in den meisten Ländern autoritäre Regime herrschen, dann besteht aber die Chance, dass die gemeinsam was tun, weil Diktatoren verstehen sich interessanterweise ja sehr gut. Herr Putin ist eng mit Herrn Xi und mit Kim befreundet. Und Trump ist ein großer Verehrer von Putin. Also das heißt, da gibt es dann sowas, so eine Art Club, einen Clubkonsens. Und die können sich relativ schnell einigen, dann auch internationale Maßnahmen zu ergreifen. Und die machen dann auch keine Gefangenen sozusagen. Ja, da gibt es dann keine Klageverfahren gegen irgendeine Maßnahme, gegen ein Windkraftwerk oder ähnliches. Ja, also das sind ja alles retardierende, verzögernde Momente der Demokratie, dass da jeder das Recht hat zu klagen, das Rechtssystem nutzen kann, um in einem Konfliktfall ja irgendwelche Interessen durchsetzen zu können oder sich auch gegen andere Interessen wehren zu können. Das fällt dann alles weg. Das wird dann per Ordre du Mufti entschieden und das geht dann relativ schnell.
Ja, das kommt ja auch in Ihrem Buch dann am Schluss raus. Da plädieren Sie dann, wenn auch etwas halbherzig, dafür, dass es doch man was dagegen tun sollte und tun könnte. Sie sagen, man müsste im Prinzip auf Wachstum verzichten. Aber im gleichen Satz mehr oder weniger sagen Sie dann auch das ist nicht sehr wahrscheinlich, warum diese Halbherzigkeit jetzt aufgrund der Unsicherheit, dass vielleicht doch autokratische Systeme besser auf den Klimawandel reagieren können oder weil es da ein gewisser Fatalismus drinsteckt.
Das ist eher, ich würde das systemischen Fatalismus nennen, weil ich denke, wie soziale Systeme funktionieren. Und wenn man sieht, wie unser politisches System, ich argumentiere ja auf der Basis von Systemtheorie, muss man jetzt hier nicht explizieren, im Buch wird es wahrscheinlich schon deutlich. Ich denke, da gibt es ja auch viele Autoren, die das argumentieren, dass wir von dieser Wachstumsideologie wegkommen müssen. Ja, dass Degrowth zumindest in den Industriestaaten sein müsste. Und ich glaube, dass die Lebensqualität ja nicht unbedingt schlechter wird, die wir haben, wenn wir nicht jeden Dreck produzieren. Ja, wenn man schaut, was es alles in Läden zu kaufen gibt oder was man sich in einem dieser Online-Shops schaut, man braucht ja wahrscheinlich 95% von dem nicht, um gut zu leben.
Na, wahrscheinlich nicht, nee.
Aber das durchzusetzen, da bin ich einfach skeptisch. Ich bin kein Optimist, was das angeht. Das ist nicht halbherzig. Ich sage schon, wenn wir das hinkriegen, ich glaube nicht an das grüne Wachstum. Ja, das halte ich für unwahrscheinlich. Wenn es gelingt, wunderbar. Aber ich glaube, diese Wachstumsideologie kommt an ein Ende. Ich bin nur nicht optimistisch, dass es gelingt, das durchzusetzen, zumindest nicht in absehbarer Zeit oder rechtzeitig.
Sie haben gerade eben gesagt, Sie argumentieren systemtheoretisch. Systemtheoretisch, so wie ich es verstehe, heißt ja, dass im Grunde genommen man versucht, wirklich alle miteinander ineinander wirkenden Faktoren auch zu berücksichtigen und klarzumachen, wie die Dinge miteinander zusammenhängen, wie sie als System dann auch funktionieren. Warum dann eben diese eine Zuspitzung auf den Klimawandel, der ja nur ein Faktor von vielen ist, das ist mir noch nicht so ganz klar.
Naja, ich würde Sie ein bisschen korrigieren. Systemtheorie versucht nicht alle Faktoren zu erfassen. Das geht gar nicht.
Ja, das ist klar.
Diese Idee des ganzheitlichen Denkens ist idiotisch.
Ja.
Wir müssen immer eine Auswahl treffen. Wir müssen immer Unterschiede machen. Und mir erscheint eben dieser Klimawandel als das Umfassendste, was weltweit relevant wird für uns als Menschen. Ich habe ja schon gesagt, den Ukraine-Krieg interessiert in Afrika keiner.
Hm.
Die Migration schon eher, weil man überlegt, ob man nicht seine fittesten Kinder nach Norden schickt. Die Migration aus Afrika interessiert in Thailand wahrscheinlich niemanden oder in Australien. Aber wenn es brennt, dann brennt es überall.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Gern.
Und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Danke, Ihnen auch.
Danke.